Der Papst weiß auch, dass wir Schwierigkeiten haben beim Glauben, dass wir unsere Zweifel haben. Aber das Schöne ist, er hat eine Hilfestellung. Darüber wollen wir reden. Es ist spannend. Bleiben Sie dran. Wir wollen heute darüber reden, welche Hilfestellung der Heilige Vater uns präsentiert, wenn wir Glaubenszweifel haben. Als Gesprächspartner begrüße ich im Studio Direktor Thomas Maria Rimmel aus der Diözese Augsburg in Deutschland. Er hat sich mit einem Buch über die Theologie und Philosophie des Heiligen Vaters tief mit dem Gedankengut des Heiligen Vaters beschäftigt. Und deswegen ist er ein wunderbarer Gesprächspartner. Was bietet der Papst uns als Hilfestellung, wenn wir Glaubenszweifel haben?
Wenn wir die Mariologie unseres Heiligen Vaters studieren, das heißt seine Lehre über die Gottesmutter Maria, Graf Brandenstein, dann fällt auf, dass er die Gottesmutter die Gefährtin des Erlösers nennt. Was heißt es, die Gefährtin des Erlösers? Wir haben bereits gesprochen über diese Krinioweihe, über die Ganzhingabe durch die Gottesmutter Maria an Jesus. Wir sind draufgekommen, dass im Denken unseres Heiligen Vaters der Grundzug der christlichen Berufung immer die bräutliche ist. Das heißt, wir sind gerufen, uns in der Gemeinschaft der Kirche an der Hand der Gottesmutter Maria Christus hinzugeben. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir dieses bräutliche Verhältnis leben? Und da können wir nicht umhin, das auf die gleiche Weise zu tun, wie es die Gottesmutter Maria getan hat. Alles, was Jesus oder was Gott von ihr gefordert hat, das ist ihr Glaube. Sie ist nicht umhin gekommen, ihren Glauben einzubringen. Deshalb nennt der Heilige Vater sie vor allem auch Maria die Glaubende.
Maria die Glaubende, die uns sozusagen ein Beispiel in der Glaubenshaltung ist. Was für Aspekte gibt es da in Ihrem Leben, wo sie beispielhaft den Glauben praktiziert hat?
Also wenn wir das Denken unseres Papstes als Messlatte anlegen, dann ist für ihn immer Glaube Begegnung. Glaube hat auch was zu tun mit Selbstannahme. Bei der Gottesmutter Maria kommt hinzu der Glaube unterm Kreuz, wie er geprüft wurde, und der Glaube auch in der Prüfung am Karsamstag.
Also Glaube, Sie nannten erstmal Glaube in der Begegnung. Also in dem Zusammenhang, was mich immer sehr beeindruckt, ist diese Begegnung der jungen Maria mit dem Erzengel Gabriel, der von ihr verlangt hat, zu akzeptieren, dass sie schwanger wird, ohne einen Mann zu haben, in einer Zeit, wo eigentlich die Steinigung drohte, wenn eine Frau ohne Mann schwanger wird. Das zu akzeptieren, war ja ein gigantischer Glaubensakt. Meinen Sie das, wenn Sie reden von Glauben bei der Begegnung mit Personen?
Für unseren Papst ist Glaube nicht so sehr ein Fürwahrhalten von intellektuellen, also verstandesmäßigen Inhalten. Nach dem Motto, jetzt schreibe ich das Glaubensbekenntnis runter und tue da jeden Satz abhaken, dort dazu stehe ich, das glaube ich, fertig aus, Amen. Und so ist es im wahrsten Sinne des Wortes, sondern in dem Moment, wo der Engel in ihr Leben tritt, da begegnet sie Gott. Glaube ist immer eine Begegnung mit Personen.
Also Gott spricht sozusagen durch Menschen zu uns.
Selbstverständlich, aber auch, natürlich kann er auch direkt ins Leben treten, das wollen wir ihm nicht nehmen, aber auf der Ebene des Glaubens kann es gar nicht anders gehen als ein Begegnen von Personen, weil es um Vertrauen geht. Wenn ich ein kleines Beispiel bringen darf, das ich gern verwende. Nette Geschichte, ein Seiltänzer kommt in eine Stadt, spannt oben über die Häuser sein Seil auf und läuft von einem Ende zum anderen. Und auf dem Marktplatz stehen die ganzen Leute, sie klatschen und finden das alles toll, wie der da von rechts nach links und links nach rechts geht. Und dann nimmt er eine Schubkarre und fährt mit der Schubkarre über das Seil. Und die Leute applaudieren und finden es spitze. Dann schaut der Mann runter, zeigt auf einen und sagt, du, ich wünsche, dass du in meinen Schubkarren hockst. Vertraust du mir? Das drückt herrlich aus, was Glaube ist. Die Gottesmutter Maria muss sie vertrauen, dass sie die Mutter Gottes wird, dass sie den Sohn Gottes empfängt. Und dieses Vertrauen, dass alles stimmt, ging bis zum Karfreitag und über das Kreuz hinaus. Anders als eine Begegnung von Personen kann Glaube gar nicht verstanden werden im Denken unseres Heiligen Vaters.
Es ist ja auch, neuerdings gibt es ja diesen Barmherzigkeitsrosenkranz mit diesem Christusbild, wo drunter steht, Jesus, ich vertraue auf dich. Also das ist gemeint, wenn wir in der Begegnung mit Personen von Glauben sprechen,
genau.
Dieses Vertrauen.
Richtig, ich vertraue einer anderen Person, gebe mich ihr ganz hin, gebe mich ganz in ihre Hände. Es gibt auch dieses andere Bild, ein Haus brennt und die Rauchschwaden schlagen schon hoch. Ein Kind ist oben am Fenster, als einziges im Haus zurückgeblieben. Und der Vater merkt, es steht unten und ruft dem Kind zu, es soll springen. Vor lauter Rauchschwaden sieht das Kind den Vater nicht. Es muss vertrauen, dass diese Stimme, dass hinter dieser Stimme auch jemand steht, der dieses Kind dann auffängt. So, Glaube wirklich als ein tiefer Akt, sich in die Pläne Gottes zu geben.
Diesen zweiten Aspekt, den Sie genannt haben, Glaube als Selbstannahme. Wie muss man das verstehen und wie hat Maria das vollzogen?
Glaube ist tatsächlich im Denken unseres Papstes nicht nur Vertrauen einer anderen Person. Ich kann einer anderen Person nur vertrauen, wirklich, wenn ich zu mir selber stehe, wenn ich mich selber angenommen habe. Ein wunderbares Beispiel, wie die Gottesmutter Maria ihre Selbstannahme zum Ausdruck bringt, ist das Magnificat, das Lob- und Danklied auf das Wirken Gottes an ihr. Selbstannahme muss man verstehen, dass ich mich so annehme, wie ich bin. Und wenn ich das tue, dann akzeptiere ich, dass es okay ist, wie Gott mich erschaffen hat und was er mit mir vorhat. Wenn ich mich selber nicht annehme, und das ist das Problem von vielen Leuten, wenn ich als Priester so auf mein Wirken schauen darf, dann kann ich mich auch nicht wirklich anderen hingeben.
Also das heißt, mich annehmen mit all meinen Schwächen, mit meinen Rückfälligkeiten, die ich dann halt in der Beichte immer wieder dem Herrgott vorlegen muss, aber trotzdem soll ich nicht Selbstzweifel entwickeln, sondern zu mir stehen, trotz meiner Schwachheit.
Genau. Und zwar in der Art und Weise, wie ich einen anderen annehme, so wie er ist, nicht frage, was er hat, was er mitbringt. So geht es auch um mich selber. Das heißt nicht, dass ich in der Sünde verbleiben soll, ganz im Gegenteil, sondern dass ich versuche, aus der Sünde herauszukommen, frei zu werden. Aber auch das werde ich nur können, wenn ich mal sage, Gott hat mich so erschaffen, wie ich bin. So nehme ich mich an, weil ich damit den Plan Gottes annehme, wie er mich gedacht hat. Und dann erwähle ich Jesus als den Herrn meines Lebens und ich versuche dann, mein Leben immer mehr auf Christus auszurichten, mich ihm hingeben zu können.
Wenn ich fähig werde, mich selbst anzunehmen, da habe ich vielleicht auch mehr Kraft, den anderen anzunehmen, wie er ist. Denn wenn ich in mich selber schaue, mit all meinen Schwachheiten, dann werde ich auch tolerant dem anderen gegenüber, wenn ich seine Schwachheiten erkenne. Also ich erlebe das besonders in der Ehe. Da erkennt man ja die Schwachheiten des anderen besonders deutlich. Aber wenn man sich selber annimmt mit seiner Schwachheit, wird man auch tolerant. Gehört das auch hier hinein?
Jetzt ohne gleich wieder auf die Werke unseres Heiligen Vaters zu kommen, da fällt mein Wort des heiligen Philipp Neri ein. Barmherzigkeit mit anderen bewahrt einen selber vor dem Fall. Und das kann man sicherlich auch umdrehen. Barmherzigkeit mit mir selber öffnet mich auch der Barmherzigkeit anderen gegenüber.
Ja. Welche typischen Ausdrücke hat der Heilige Vater für die Mutter Gottes als Begleiterin im Glauben?
Da kommen wir zu dem Moment Maria unter dem Kreuz. Jesus, ihr Sohn, hängt am Kreuz. Die Gottesmutter steht unter dem Kreuz. Das Leiden ihres Sohnes geht ihr so zu Herzen, dass sie sich in diesem Moment ganz diesem Leiden ihres Sohnes öffnet. Ja, das Ganze geht noch viel weiter. Die Gottesmutter öffnet sich auch für die Leiden aller Menschen. Das zieht sich durch, dieser Gedanke, durch die Enzykliken unseres Heiligen Vaters. Er sagt, in dem Moment hat sie unter dem Kreuz stellvertretend für uns alle die Gnaden angenommen. Wir wollen jetzt nicht reden über das Thema Maria, Mittlerin aller Gnaden, aber es hängt zusammen mit diesem öffnen sich unter dem Kreuz, was an sich der tiefste Akt ihres Glaubens auch war.
Dieses Öffnen unter dem Kreuz war ja wahrscheinlich nicht nur ein Öffnen für die Annahme des Leidens ihres Sohnes, sondern sie hat ja selber einen Riesenschmerz da empfunden und war sicher bereit, diesen Schmerz auch dem Herrgott aufzuopfern, so wie Jesus auch seinem Vater sein Kreuz aufgeopfert hat. Kann man das so sehen?
Das kann man so sehen. Vor allem hat sie sich in diesem Moment auch mit dem Leiden Jesu vereint. Manche sprechen davon, sie hat die vereinten Herzen Jesu und Mariens und wie mit einem einzigen Herzen haben sie die Welt erlöst. Aber dieser Glaubensakt hatte auch noch diese andere Dimension des Karsamstags. Diese Situation, wo die Gottesmutter einfach sich nach der Auferstehung glaubend aufstrecken muss, nach dem auferstandenen Herrn. Und unser heiliger Vater sieht darin die Situation der pilgernden Kirche. Wir sehen ja unseren Christus, unseren Bräutigam, dem wir uns hingeben sollten, nicht sinnlich. Die Kirche, wir alle müssen uns glaubend auf diesen Christus ausrichten. Und er sagt, in dem Moment und in der Weise, wie wir unsere Gebete verrichten, die heilige Messe feiern, miteinander in Liebe umgehen, uns praktisch so Christus hingeben, den wir nicht sehen, legen wir Zeugnis ab von der Welt, das größte Zeugnis unseres Glaubens.
Die Situation vom Karsamstag ist auch unsere Situation. Wir können Christus nicht sehen, wir können uns ihm nur glaubend nähern. Der Karsamstag war geprägt von einem tiefen Leid für Maria. Wie wir an ihrem Beispiel lernen können, wie wir Leid verarbeiten sollen, über den Sinn des Leidens, den jeder Mensch einmal erfährt, darüber wollen wir nach der Pause sprechen. Es bleibt spannend, bleiben Sie dran. Wir wollen über den Sinn des Leidens sprechen. Eine wichtige Frage, jeder Mensch empfindet Leiden und jeder fragt, welchen Sinn hat mein Leiden? Unser heiliger Vater, lieber Direktor Rimmel, ist er auch ein Mann des Leidens. Er wurde niedergeschossen am 13. Mai 1981. Er geht jetzt gekrümmt am Stock. Er hat das Bein sich gebrochen. Er ist auch ein Mann des Leidens. Wie steht er zu diesem Leiden und welche Botschaft gibt er uns da?
Wenn Sie gerade das Attentat 1981 erwähnt haben, dann hat unser Heiliger Vater nach der Genesung einen Brief an die Kranken geschrieben. Und in diesem Brief an die Kranken hält er fest, dass das angenommene Leiden uns für die Großtaten Gottes, die uns in Jesus Christus angeboten werden, öffnet. Leiden im Sinn unseres Heiligen Vaters und überhaupt natürlich unseres christlichen Glaubens ist nicht nur eine Bestrafung, sondern eine Chance. Wenn ich vom biblischen Denken herkomme, dann denke ich jetzt an diese Szene, wie Jesus einen Blinden heilt. Die Jünger fragen ihn, wer hat gesündigt? Sind seine Eltern? War es er selber? Jesus sagt nein. Weder er noch seine Eltern, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden. Leiden, Krankheit ist seit Jesus Christus nicht mehr nur eine Folge der Sünde, sondern immer auch eine Chance. Denn Jesus hat nicht nur unsere Sünden mit hinaufgenommen ans Holz des Kreuzes, sondern auch all unsere Krankheiten und Leiden. Und in dem Moment, wo ich meine Leiden annehme, da wird das Wort des heiligen Paulus wahr, ich ergänze mit meinen Leiden, was an den Leiden Christi noch fehlt.
Also heißt das, ist das Leiden eine Chance, am göttlichen Leben teilzunehmen?
Das Leiden ist die Chance schlechthin, sich mit der Gottesmutter Maria in die Waagschale zu werfen, sich Jesus hinzugeben, damit Gott Gnaden in unsere Welt fließen lassen kann.
Im Zweiten Vatikanum steht ja an einer Stelle, dass Maria am Erlösungswerk Christi mitgewirkt hat. Wie ist das zu verstehen?
Genau so. Dass einfach auch die Gottesmutter Maria sich im Leiden mit Christus vereint hat. Ich habe hier gerade ein nettes Dokument zum Abschluss des großen Jubiläums des Jahres 2002. Da schreibt der Heilige Vater über die heilige Theresia von Lisieux, dass sie ihren Todeskampf in Gemeinschaft mit dem Todeskampf Jesu praktisch erlitten und durchlitten hat. Und die kleine Theresia von Lisieux sagt dann, unser Herr im Garten Gethsemane erfreute sich aller Freuden der Dreifaltigkeit, doch sein Todeskampf war nicht weniger grausam. Und sie schreibt dann weiter, und das ist ein interessanter Satz, es ist ein Geheimnis, doch ich versichere Ihnen, dass ich aus dem, was ich selbst erlebe, etwas davon begreife. Das ist ja letztlich der Clou bei der Gottesmutter Maria unterm Kreuz, dass sie sich diesen Leiden Jesu, diesem tiefen Schmerz geöffnet hat, dass sie diesen Schmerz sich zu Herzen gehen ließ, sich mit Jesus vereint hat und in der Hingabe praktisch auch hier die Gnaden stellvertretend für uns alle angenommen hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo eine Seele sich im angenommenen Leiden Christus hingibt, vollzieht sich dasselbe, dass der Himmel Raum bekommt, Gnaden allen Menschen zukommen zu lassen. Deshalb ist das Tiefste, was es gibt, die tiefste christliche Existenz, die tiefste Dimension bräutlichen Lebens, angenommenes Leiden.
Ja, das ist ja die wichtige Position des Heiligen Vaters, dass er uns empfiehlt, ein bräutliches Verhältnis zu Jesus aufzunehmen, uns ihm hinzugeben, uns in sein göttliches Leben zu inkludieren sozusagen. Und sein Hauptwerk war ja der Tod am Kreuz, die Annahme des Todes am Kreuzes, um damit die ganze Menschheit zu erlösen. Das hat er als unschuldiger Gottmensch getan. Also es war keine Strafe, sondern er hat es wirklich nur stellvertretend aus Liebe zu anderen Menschen getan. Und wir sind offenbar berufen, unser Leiden ebenfalls anzunehmen, wie es Christus angenommen hat, ihm zu schenken, wie einen Blumenstrauß, um an seinem Erlösungswerk mitzuwirken.
So kann man das verstehen. So muss man es verstehen.
Kann man das so ausdrücken?
Ja, wunderbar.
Ich kenne eine Stelle in der Heiligen Schrift, da sagt der heilige Paulus, nachdem er aufzählt, wie oft er gesteinigt wurde, wie oft er Schiffbruch erlitten hat, wie oft er ins Gefängnis geworfen wurde und von der Schlange gebissen. Also nachdem er seine ganzen Leiden aufzählt, kommt er dann zu dem Satz und sagt, ich ergänze durch meine Leiden, was am Erlösungswerk Christi noch fehlt. Also das ist ja sehr prägnant ausgedrückt, dass es offenbar Gottes Wille ist, dass wir unsere Leiden in der Tat so sehr verbinden mit dem Leiden Christi, dass es eine notwendige Ergänzung des Erlösungswerks Christi ist, wenn wir unsere Leiden annehmen. Kann man das so verstehen?
In seinem ewigen Heilsplan, der darin besteht, das betont unser Heiliger Vater immer wieder, dass Gott möchte, dass alle Menschen Jesus Christus entdecken, annehmen als ihren Herrn und gerettet werden, da hat Gott in seiner Weisheit schon vorher gewusst, welcher Mensch Leiden annimmt und sie mit der Gottesmutter Maria, mit Christus auch, in die Waagschale wirft zur Rettung der Seelen. Ja.
Also ich hatte mal ein interessantes Erlebnis in Lucht, wenn ich das Ihnen schön mal erzählen darf. Da war ich als Malteser und habe eine Ärztin erlebt, die war etwa 35 Jahre alt, eine schöne junge Frau. Die war bis zum Hals gelähmt mit MS und sie weinte ohne Unterbrechung. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, gute Frau, warum weinen Sie denn so? Und dann sagte sie, ich bin so hilflos. Und daraufhin sagte ich, ja, woher kommen Sie denn? Und daraufhin sagte sie mir, ja, ich bin Ärztin. Ich hatte eine gut gehende Praxis. Ich habe 2 Kinder, 8 und 9 Jahre alt. Ich habe einen Ehemann. Wir haben ein schönes Vermögen. Und plötzlich bekam ich MS. Ich habe meine Praxis verloren. Mein Mann hat sich von mir scheiden lassen. Meine Schwiegermutter hat mir meine Kinder genommen. Ich habe gar nichts mehr. Und ich bin so hilflos. Und sie weinte. Und dann habe ich versucht, diesen Gedanken von Ihnen rüberzubringen und zu sagen, schauen Sie doch mal, als Jesus am Kreuz angenagelt war, völlig hilflos, angenagelt am Kreuz, hat er die ganze Welt erlöst. Und Sie sind berufen, Ihr schweres Leiden jeden Tag anzunehmen und wie ein Blumenstrauß dem Herrgott zu schenken, damit dieses Leiden umgewandelt werden kann für Gnade, für Sie selber und für die ganze Menschheit. Ich habe gesagt, Sie sind berufen, eine Fürstin im Himmel zu sein. Denn die ganzen Menschen, die durch Ihr Opfer erlöst werden, die nichts für ihre Erlösung tun, die werden Ihnen einmal in der Ewigkeit, eine Ewigkeit lang dankbar sein. Sie sind berufen, eine Fürstin im Himmel zu sein. Ist das das, was der Heilige Vater meint, wenn er davon redet, dass wir uns in das göttliche Leben hinein begeben sollen, also uns sozusagen vergöttlichen sollen?
Das ist genau das, was er sagt, dass Leiden eine Chance ist, sich für Gott zu öffnen. Nehmen Sie den heiligen Ignatius von Loyola, der ja erst nachdem er verwundet worden ist, nachdem er auf dieser Burg war, nichts anderes tun konnte, als die Heilige Schrift lesen, als das Beispiel der Heiligen zu lesen, plötzlich wirklich mit Jesus konfrontiert wurde, im Leiden, und dann auch diesen Jesus entdeckt hat. Diesen Jesus entdeckt hat und dann hat er sich überschlagen mit persönlichen Anstrengungen asketischer Art, wollte einen heiligen Franziskus übertreffen, einen heiligen Dominikus. Und er ist selber einer der größten Heiligen unserer Kirche geworden. Er hat sich im Leiden geöffnet. Dieses Beispiel, das Sie erzählt haben von dieser Ärztin, die so schmerzvoll geplagt ist und wirklich viel leiden muss, ist ein wunderschönes Beispiel, wenn ein Mensch sich im Leiden hier öffnet.
Also diese Frau hat das zur Kenntnis genommen, sie weinte. Ich konnte dann nicht mit ihr weitersprechen, Und dann kam ihr Pfleger und führte sie im Rollstuhl in den Frühstücksraum, wo sie dann gefüttert wurde. Und nach einer halben Stunde kam der zurück und sagte, Albrecht, was hast du denn mit der Frau gemacht? Die strahlt ja plötzlich. Also die hat das begriffen. Und was ich so tröstlich finde an dem Gedanken ist, dass damit nicht mehr nach der Schuld gefragt wird, sondern man erkennt, dass jeder Mensch, der leidet, auch unschuldige Kinder, dass die Chance haben, am göttlichen Leben teilzunehmen, am Erlösungswerk Christi teilzunehmen, sozusagen quasi mit Erlöser zu spielen, mit Christus, für die ganze Menschheit aktiv zu werden, für deren Erlösung. Das ist eine großartige Berufung und das ist das, was wohl der Papst als das bräutliche Verhältnis und die Bereitschaft zur Vergöttlichung des eigenen Lebens meint, wenn er davon spricht.
Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht sagen, Gott hat Spaß und Freude am Leiden überhaupt nicht. Er möchte, Nein. dass wir Menschen nicht leiden. Ja. Und es ist ein weiter Weg für die Menschen, die leiden, das auch zu verstehen. Ja. Man sollte sicherlich vorsichtig sein, immer gleich mit dem Kreuz zu kommen. Aber wenn ich das Leben unseres Heiligen Vaters selber betrachte, wenn er jetzt alt und gebrechlich ist, gut, ein Journalist hat ihn gefragt, Heiliger Vater, Sie sind alt, Sie haben einen Stock, Sie können kaum gehen. Wie können Sie dann die Kirche noch regieren mit diesem Leiden? Da hat unser Heiliger Vater geantwortet, ich habe die Kirche noch nie mit meinen Füßen regiert. Aber seine ganze Existenz, sein ganzes Dasein in diesem Alter, in diesem Gebrechen, ist auch die Verwirklichung eines Wortes aus der Heiligen Schrift, wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Jeder Arzt tut einen guten Job, wenn er sich bemüht, die Leiden der Menschen zu reduzieren. Aber es gibt ein Leiden, das ich nur noch annehmen kann. Annehmen oder im Hader mich wehren kann. Das ist sicher besser, wenn wir das Leiden annehmen und dem Herrgott aufopfern, zusammen mit dem Leid, das Maria ihm aufgeopfert hat und das Christus selber aufgeopfert hat zur Erlösung der ganzen Welt. So können wir uns in das göttliche Leben inkludieren. Wir können teilnehmen am göttlichen Erlösungswerk. Das ist eine große Berufung, auch von völlig unschuldigen Menschen, die Leid erfahren. Das ist die Botschaft unseres Heiligen Vaters. Das ist das Beispiel der Gottesmutter Maria. Ich habe mich gefreut, dieses Thema heute mit Ihnen zu besprechen. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen.